Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins-Rugby. Die letzte Folge vor den Six Nations. Schnell ist es gegangen, fast ein Jahr haben wir den Podcast, oder habe ich den Podcast jetzt schon. Und wie ihr hört, auch diese Woche wieder in etwas schwierigeren Rahmenbedingungen. Viel hat sich noch nicht getan hier in der Wohnung. Schreibtisch steht, das ist das Wichtigste. Aber fangen wir einfach mal an mit der Top 14, bevor wir dann mit der Pro D2 der National weitermachen. Allem, was die deutschen Nationalspieler in Frankreich so getrieben haben und natürlich auch der ersten Liga der Frauen. Aber fangen wir mit der Top 14 an. Bordeaux hat 23-10 gegen Castres gewonnen. Castres ja so ein kleines bisschen der Angstgegner von Bordeaux. Von daher war diese 20-0 Halbzeitführung vom Tabellenführer aus Bordeaux schon recht beeindruckend. Das war eine absolute, fast perfekte erste Hälfte, die sie gespielt haben. Klar, dann ein bisschen eingebrochen. Aber insgesamt, denke ich, können sie mit diesem Ergebnis schon zufrieden sein. Haben sich ja, wie gesagt, gegen Castres immer sehr, sehr schwer getan. Bordeaux eine Mannschaft, die sehr schnell, sehr offenen Rugby spielen wollen. Castres eine Mannschaft, die das sehr gut zu unterbinden gewusst haben in der Vergangenheit. Daher das dann schon in der Form und in der Höhe ein recht überraschendes Ergebnis. Julius Nostadt durfte mal wieder nicht ran. Für Castres in der Liga wird ihm nicht so wirklich das Vertrauen geschenkt. Ich weiß nicht weshalb, zumal er ja im Champions Cup eigentlich immer ganz gute Leistungen abgeliefert hat. Dort durfte er auch alle Spiele spielen. Gut, vielleicht ist es dann tatsächlich auch eine Frage von Gif oder nicht. Lässt sich nicht ändern. Beziehungsweise schon, aber nicht von mir. Brief hat 33-10 gegen Biarritz gewonnen mit Offensivbonus. Schwieriges Spiel. Brief auf dem 13. Platz, also vorletzt auf dem Relegationsplatz, haben allerdings auch zwei Spiele weniger als Perpignan, einen Platz davor. Biarritz natürlich Tabellenletzter. Schwierig, da jetzt in so einem Spiel so wenig rauszuholen. Brief ja auch nicht wirklich in Form, muss man sagen. Klar, sie sind 13, das ist eigentlich selbsterklärend, aber sie sind an sich, haben sie ja keinen schlechten Kader. Ist denn jetzt schon eine sehr maue Leistung, eine sehr, sehr maue Leistung von Biarritz. Gut, Biarritz haben viele Probleme, viele Baustellen, Teil davon, und darüber haben wir schon mehrfach geredet, keine Baustelle zu haben. Das ganze Gehabe vom Vereinspräsidium von dem guten Herrn Aldiger finde ich sehr schwierig. 2 Jahre lang jetzt seine Wasser- und Stromrechnung nicht bezahlt. Entsprechend wird ihm das heiße Wasser ab März abgestellt und sich dann lautstark auf Twitter zu beschweren, dass man ja keine Unterstützung mehr vom Rathaus bekomme. Und dann geht's weiter. Ja, sie wollten ihr Trainingsgelände und das ein großes Hotel und Tennisplätze in der Nähe des Stadions auf dem Plateau der Gilera haben sie nicht gekriegt. Stattdessen hat das Rathaus jetzt entschieden, sie werden für 8 Millionen Euro eine große Sportanlage ein paar Kilometer entfernt bauen. Aber das ist dann jetzt natürlich für Herrn Aldiger ist das der Tod des Vereins, denn dort dürfen, Achtung, auch Amateurvereine außerhalb der Haupttrainingszeiten rauf. Nein! Ja, es ist nicht das, was die meisten Erstligavereine haben. Das stimmt absolut, klar. Aber wir reden hier immer noch von einer Stadt mit 20.000 Einwohnern. Wir müssen hier auch irgendwo ja mal die Kirche im Dorf lassen. Also es ist halt 8 Millionen Euro, das zusätzlich will die Stadt noch 8 Millionen Euro in die Renovierung des Stadions investieren. Damit haben sie schon das sind 16 Millionen Euro. Das ist nicht viel mehr, als sie investieren wollten, aber es ist deutlich mehr, als sie investieren wollten. Sie wollten nicht so viel Geld ausgeben, haben sie jetzt doch gemacht, aber es ist wieder nicht gut genug. Es ist diese Anspruchshaltung, die der Verein hat, ist für mich, was weiß ich, nicht der Verein, aber Herr Aldiger ist beziehungsweise auch die Familie Garaf, zumal wo du denkst, wofür hat man denn eine große Investorenfirma im Hintergrund mit der Familie Garaf und deren Investorengruppen aus Hongkong natürlich oder in Hongkong, dass eine französische Familie, dem ein baskischer Verein über eine Investorengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft in Hongkong gehört, und sie beschweren sich darüber, dass das Rathaus ihnen das Wasser abstellt, weil sie es 2 Jahre lang nicht geschafft haben, die Rechnung zu bezahlen. Ich meine, sorry, aber irgendwo muss man auch mal ein bisschen... Es ist kein Gemeinschaftsprojekt. Du hast eine Investorengruppe ja nicht für das Gemeinwohl. Es geht um Profit, und wenn es um Profit geht, dann geht es nicht ums Gemeinwohl. Und dann muss der Verein auch sagen, okay, dann müssen wir eben auch, können wir auch nicht auf öffentliche Gelder zurückgreifen. Ja, andere Vereine bekommen viele öffentliche Gelder. Andere Vereine bekommen ihre Stadien renoviert. Aber das ist nicht selbstverständlich und sollte auch nicht selbstverständlich sein. Ich meine, selbst wenn du sagst, gut, Lyon wird dafür bezahlt, im Gallon zu spielen. Die wären lieber in ihrem kleinen Stadion mit 12.000 Plätzen geblieben. Das haben sie vollgekriegt. Aber stattdessen kriegen sie fast 100 Millionen Euro über, 76 Millionen Euro sind es, glaube ich, die sie jetzt über die 5 Jahre bezahlt bekommen, damit sie eben in Gallon spielen. Ja, aber es ist eben für die Stadt günstiger, das so rumzumachen, als das Stadion leer stehen zu haben. Das ist die Entscheidung der Stadt. Das darf die Stadt auch so entscheiden. Aber es darf halt keine selbstverständliche Forderung eines Unternehmens sein, zu sagen, ja, selbstverständlich müssen wir Subventionen kriegen. Nee, so funktioniert es nicht. Naja, gut. Das beiseite, dürfte damit der Abstieg in die Pro de Deux oder der erneute Wiederabstieg schon, naja, nicht ganz besiegelt sein, aber es wird natürlich sehr viel schwerer jetzt, von dort wieder hochzukommen, von da unten. La Rochelle hat 23-29 gegen Montpellier verloren. Die erste Heimniederlage in über 3 Jahren. Was heißt die erste Heimniederlage? Sie haben gegen Toulouse verloren, aber die erste Heimniederlage nicht gegen Toulouse innerhalb von 3 Jahren. Das letzte Mal, dass Montpellier in La Rochelle gewonnen hat, war 2003. Das Problem bei der Statistik ist natürlich auch, dass sie in der Zwischenzeit lange nicht in der gleichen Liga waren. La Rochelle ja auch einige Zeit davon in der zweiten Liga. Daher nur so bedingt aussagekräftig, aber ist natürlich trotzdem ein ganzes Weilchen her, fast 10 Jahre. Umso überraschender dieser Sieg vom Wochenende für La Rochelle. Ja, ich meine, Ausrutscher dürfen passieren. Montpellier sind das Top-Team aktuell. 7 Siege in Folge in der Liga. Da kann man schon mal sagen, okay, das kann man schon mal verlieren, aber wenn man wie La Rochelle durchaus Titelansprüche hat, dann sollte man das nicht verlieren. Zu Hause La Rochelle, wie gesagt, ja eigentlich eine ziemliche Macht. De Flandre fällt nicht oft, aber ist schwierig zu beurteilen, was es kann alles und nichts heißen, aber trotzdem denke ich natürlich, hätte La Rochelle gewinnen müssen. Auf der anderen Seite natürlich eine souveräne Leistung von Montpellier, da kann man nicht meckern. Meckern kann man mit USAP. Perpignan hat 23-28 zu Hause gegen Lyon verloren. Ja, mit Defensivbonus, aber das Spiel war nicht so knapp. Der Versuch von Charnero nach der Sirene, der ihn dann noch diesen Defensivbonus beschert, der am Ende der Saison vielleicht sehr viel wert sein kann, das bleibt abzuwarten, aber der kann natürlich sehr viel wert sein. Aber 5 gute Minuten am Ende des Spiels gleichen. Für Lyon besonders hervorzuheben die Leistung von Lima Soboanga, der eine wirklich herausragende Partie gespielt hat. Naja, herausragend ist ein großes Wort. Aber eine sehr gute Partie gespielt hat. Hat sich ja insgesamt die Saison noch ein bisschen schwer getan. Ihm wurde auch viel Zeit gegeben, was ja auch richtig ist. Und mit Léo Berdeux hat er ja natürlich auch durchaus große Konkurrenz. Aber er war natürlich bis jetzt noch nicht, oder hat bis jetzt nicht das Versprechen gehalten, dass das bei seiner Verpflichtung quasi gegeben wurde. Eine sehr französische Formulierung, beziehungsweise auf Französisch hätte diese Formulierung vermutlich funktioniert. Auf Deutsch wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ja, er ist noch nicht so überzeugend gewesen wie einige andere. Ich meine, Gani Normape für Stade Français hat auch jetzt erst angefangen, so ein bisschen das zu zeigen, was man von ihm gewohnt ist. Insgesamt dann wahrscheinlich eine deutlich längere Eingewöhnungszeit, als man vielleicht erwartet hat. Wobei Lima Sabuanga natürlich deutlich später angekommen ist in Lyon als Lamapi in Paris. Toulouse hat überraschend zu Hause gegen Racing verloren. Racing mit einem 20-15 Sieg im Ernest Vallon. Die erste Heimniederlage von den amtierenden Meister mit Defensivbonus zwar, aber insgesamt ist das natürlich wenig. Trotz Rückkehr von Dupont in schwierigen, nebligen Bedingungen war es eine sehr durchwachsene Partie. Viele Vorbälle, viele Ungenauigkeiten. Das große Problem bei Toulouse ist halt, dass sie es nicht schaffen, 3-4 Phasen am Stück zu spielen. Ist eine Mannschaft, die immer sehr darauf ausgelegt war, auch in den letzten beiden Saisons, aus der ersten Phase Versuche zu legen, den Ball am Leben zu halten, zu spielen, Versuche zu legen. Aber das heißt natürlich auch, dass jetzt, wo die Verteidigungen so langsam rausgefunden haben, wie man dieses Spiel stoppen kann, haben sie keinen Plan B. Und das ist katastrophal. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir das diese Saison gesehen haben, dass sobald die anderen Mannschaften es schaffen, sie dazu zu zwingen, Phasen zu spielen, sie es nicht schaffen, mehrere Phasen am Stück auf die Reihe zu kriegen. Da kommt immer eine Hand dazwischen, da kommt immer ein Fehler dazwischen. Das ist wenig insgesamt. Naja, für Racing in jedem Fall eine Top-Leistung. Wichtige Auswärtspunkte in einer Saison, in der sie bis jetzt außerhalb von Europa nicht so wirklich das gezeigt haben, wozu sie in der Lage sind. Von daher das jetzt sehr wichtige Punkte, ein kleines Statement. Wichtig. Po hat 28-20 gegen Clermont gewonnen, haben sich wieder mal stark zurückgekämpft. Das ist ja mittlerweile, hat das ja eine gewisse Tradition bei Po, dass man die Partien in der Mitte des Spiels ein bisschen verschenkt und dann wieder aufholen muss. Bis jetzt hat das immer ganz gut funktioniert. Comeback Kings, wie man so schön sagt. Aber Clermont hätte das Spiel natürlich doch gewinnen müssen und auch deutlich gewinnen müssen. Das ist wenig. Das ist insgesamt wenig. Aber gut, Saison ist noch halbwegs lang. 7 Spiele haben wir noch in der regulären Saison. Quatsch, 10 Spiele haben wir noch, Entschuldigung. 26 Spiele, nicht 23 Spiele. Wie komme ich noch? 23 Spiele. 26 Spiele, 10 Partien sind es noch. Da kann noch viel passieren, aber insgesamt fällt es mir schwer, sie in den Playoffs zu sehen dieses Jahr. Stade Français haben sich in der Trophée Christophe Dominici gegen Toulon durchgesetzt. Auch hier ein wichtiges Comeback in der zweiten Halbzeit, nachdem man die Anfangsphase, na nicht komplett, aber doch sehr verschlafen hat. Toulon hat durchaus eine gute Mannschaft aufs Feld gestellt, muss man sagen. Aber da ist schon, dass der Franzose sich da zurückgekämpft hat, in der Form, wie sie es getan haben, natürlich sehr wichtig, gerade auch für die eigene Moral. Nachdem er ja gegen Connacht sich schon so phänomenal zurückgekämpft hat, klappt das jetzt auch in der Liga. Wie gesagt, die mentale Seite war bei Stade Français immer so ein kleines Problem diese Saison. Von daher umso schöner zu sehen, dass sie es nicht in den Griff gekriegt haben, aber halbwegs in den Griff, zumindest sich auf dem richtigen Weg befinden. Kommen wir zu Pro D2. Dort gab es mehrere sehr überraschende Ergebnisse. Fangen wir mit dem Donnerstagabendspiel an, Colomiers gegen Oyonnax. Die unangefochtenen Tabellenführer, 10 Siege in Folge Oyonnax, haben in Colomiers verloren. 29-17, also nicht mal knapp. Klar, jede Serie muss irgendwann vermutlich reißen. Und Colomiers sind natürlich auch keine schlechte Mannschaft, aber das ist natürlich trotzdem insgesamt ein sehr überraschendes Ergebnis. Mit dem in der Form nicht wirklich zu rechnen war, muss man sagen. Aber gut, kann man nicht meckern. Es ist schwer zu sagen, was schiefgelaufen ist. Wie für andere Favoriten, die gefallen sind an diesem Wochenende, sicherlich einfach, irgendwann musste die Serie reißen. Und irgendwo, sie sind zwar komplett an ihrer Leistung vorbei, aber ja, es ist schwierig. Sie sind natürlich trotzdem immer noch beim bisherigen Saisonverlauf absolute Favoriten. Wichtiger ist, glaube ich, die Niederlage ist verkraftbar. Viel wichtiger ist der Sieg für Colomiers, Die haben sicherlich damit ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Viele, inklusive meiner Person, haben sie ja so ein bisschen belächelt oder belächeln sie ja so ein bisschen. Aber sie können eben dann doch große Ergebnisse produzieren, wenn sie denn alles geben. Genauso wie Carcassonne, die auf Platz 6 mittlerweile gelandet sind. Überraschend 31-6 gegen Montauban gewonnen. Gegen eine in weiten Teilen doch eigentlich sehr solide Verteidigung von Montauban. Die rote Karte hat ihnen nicht geholfen. In der 42. Minute für Topolo. Und es war dann schon so ungern, wie man das sagt, aber das war schon ein großer Wendepunkt in der Partie. Carcassonne, die dann wirklich richtig aufgedreht haben, die Lücken gut genutzt haben und sich so einen Bonuspunktsieg erspielt haben. Kann man nicht meckern. Man war ja auch, hat man ja auch am Anfang der Saison gesagt, als Christian Labit am Anfang der Saison gesagt hat, ja, wir wollen in die Top 6. Ja, gut, was soll er sagen? Was soll er sagen, wir möchten nicht absteigen? Gut, wäre vielleicht realistischer gewesen und möchten sie natürlich auch nicht, aber Top 6, ja klar. Ne? Aber sie sind auf Platz 6, kann man nicht meckern. Ist ja noch die große Frage, ob er verlängert. Einer von den vielen, die aus Narbonne nach Carcassonne gegangen sind, ist ja nur eine halbe Stunde Fahrt mit dem Auto. Auch jetzt werden schon die ersten Spieler von Narbonne, die an diesem Wochenende Corona-bedingt nicht gegen Aix spielen konnten, haben schon die ersten ihre Verträge in Carcassonne unterschrieben. Das gibt natürlich Sinn. Du musst nicht umziehen, kannst weiter Pro de Deux spielen. Aber es ist natürlich, aus Narbonne-Sicht ist das natürlich sehr ärgerlich, die Spieler an quasi den kleinen Bruder immer zu verlieren. Passiert ja schon seit einigen Jahren, das ist ja keine Neuigkeit. Aber dass Carcassonne auf Platz 6 ist und Narbonne auf Platz 16, es ist schon bitter. Na gut, machen wir weiter. Grenoble gegen Rouen. 14-15 hat Grenoble verloren. Hatten ja ein großes Wochenende. 130. Geburtstag. Ein Sondertrikot haben sie veröffentlicht, in dem sie auch gespielt haben. Was im Vergleich zu den anderen Sondertrikots, die wir diese Saison gesehen haben, unter anderem dem von Aix-en-Provence, sehr mau ist, muss ich sagen. Weiß mit blauen Ärmeln. Sehr unspektakulär. Aber dazu dann wieder dieser 40-Stunden-Livestream, was sie ja während des Lockdowns schon mal hatten, wo sie 40 Stunden lang auf Twitch gestreamt haben. Was haben sie alles gezeigt? E-Sport haben sie gezeigt, die U23 hat gespielt, die Frauen haben sie gezeigt. War sehr schön. War insgesamt, ich habe nur mal kurz reingeguckt, habe natürlich nicht alles geguckt oder alles gucken können, aber mal kurz reingeguckt, war sehr nett, kann man nicht sagen. Letztes Mal während des Lockdowns haben sie knapp 60.000 Euro gesammelt für den guten Zweck. Ich weiß noch, ist noch nicht ganz klar, wie viel jetzt zusammengekommen ist. Hat natürlich einen unschönen Start gehabt, ne, mit dieser Niederlage. Nachdem sie letzte Woche so phänomenal in Bayonne gewonnen haben, jetzt also diese bittere, peinliche Niederlage gegen Rouen. Ja, darf eigentlich nicht passieren. Aber gut, wie andere Mannschaften auch, ist Konstanz immer ein großes Thema. Hat Grenoble aktuell nicht. Es ist natürlich gut, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber es fehlen ja auch Schlüsselspieler wie Capuzzo oder, nein, eigentlich ist er der Einzige, der fehlt. Er ist ja bei den Italienern im Trainingslager. Aber, ja, na gut. Ja, schwierig zu sagen. Da fehlt es einfach auch auf der mentalen Seite, weil rein spielerisch gibt es überhaupt keinen Grund, weshalb sie so ein Spiel verlieren sollen. Gibt es eigentlich keinen Grund. Wann hat 33-10 gegen Mont-de-Marsan gewonnen? Die andere große Überraschung, der Zweitplatzierte oder der Zweitplatzierte Stade Montois, oder 2022 im vierten Spiel mit 2 Siegen, 2 Niederlagen noch nicht ganz auf dem eigenen Niveau vom letzten Jahr angekommen. Ist sicherlich auch vielen Gründen geschuldet, aber das war ein körperloses Spiel, ein geistloses Spiel. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, die sind nicht wirklich aus dem Bus rausgekommen. Auf der anderen Seite natürlich für Wann sehr wichtig. Die Playoff-Plätze sind nicht mehr in so weiter Entfernung. Und das muss man natürlich auch aus deutscher Perspektive wieder dazu sagen, herausragende Leistung von Erik Marx, der unter anderem auch von Midol als drittbester Spieler auf dem Feld und von den 46 Spielern gewertet wurde. der ist wieder voll zurück, hat seine Verletzungspause auskuriert. Aber insgesamt natürlich eine spektakuläre Leistung. Wenn sie so weiterspielen, dann ist auch durchaus, vielleicht, ach, warum sollen sie die Saison nicht absteigen? Drin ist es in jedem Fall. Ich bin optimistisch. Warum nicht? Ne? Bizet hat 29-3 gegen Agen gewonnen. Kann man nicht allzu viel reinlesen in dieses Resultat. Agen hat einen Pass gemacht, hat sehr viele Spieler auf dem Feld gehabt, die noch gar kein Spiel gespielt haben die Saison. Unter anderem Jara Bregvace zum Beispiel. Es war sein erstes Saisonspiel. Es sind einige dabei gewesen, die die Saison noch nicht allzu viel gespielt haben. Mit den etwas erfahrenen, beziehungsweise den etwas eingespielteren Spielern auf der Bank. Als sie gekommen sind, war es aber natürlich schon viel zu spät. Kann man aber wenig sagen. Natürlich ist es ein wichtiger Sieg für Béziers. Keine Frage. Auch mit Bonuspunkt. Aber der wurde ihnen geschenkt. Der war einkalkuliert. Ich verstehe zwar nicht, weshalb Agen in der aktuellen Tabellensituation einen Pass spielt. Das erschließt sich mir nicht. Aber gut, sie haben es gemacht. Was will man machen? Vielleicht haben sie gesagt, okay, andere Gelegenheiten ein bisschen zu rotieren kriegen wir nicht mehr. Also machen wir das jetzt und in der Hoffnung, dass wir später nicht müssen. Aber ganz hat sich mir das nicht erschlossen. Nevers hat 13-41 gegen Bayern verloren. Bayern nach der, sagen wir mal, schwierigen Niederlage gegen Grenoble letzte Woche. Jetzt also mit einem herausragenden Sieg. Nachdem Nevers noch mit 10-0 vorangeprescht ist, danach nur noch Bayern. Und das ganze Spiel über nur noch Bayern. Haben danach, nach der ersten Viertelstunde, wo sie 10-0 zurücklagen, dann 41-3 gewonnen. Das ist schon eine starke Leistung. Kann man nicht sagen. Gerade mit den schwächelnden Favoriten natürlich überraschend. Überraschend ist nicht das Wort wichtig. Aber auch da fehlt jetzt natürlich ein kleines bisschen die Konstanz. Muss man schauen, was draus wird. Aber ich sag mal, von den Mannschaften, die am Ende in der Top 4 landen, könnten eigentlich alle aufsteigen. Und das ist spannend. Der Vorteil, wenn Bayern nicht aufsteigt, was ich ihnen gönnen würde, versteht mich nicht falsch und mir auch wünschen würde, aber würden sie nicht aufsteigen, gäbe es ja dann immerhin wieder ein Baskenderby. Und da sind ja auch noch einige Rechnungen offen. Aber gut, das ist Zukunftsmusik oder potenzielle Zukunftsmusik. Kommen wir jetzt mal zur National. Massy, der Tabellenführer, hat sich gegen Bourgoin, nicht ganz schlusslich, die Vorletzten haben sich sehr schwer getan. 21-18, nachdem ihre 17-Siegeserie gerissen ist letzte Woche in Soyons-Angoulême. Jetzt also dieses Spiel gegen Bourgoin-Jallieu, dem sie sich sehr schwer getan haben. War eigentlich die einzige Nachricht aus Agen dieses Wochenende. Etwas überraschend. Einen eigenen Nachwuchsspieler an der Raststätte vergessen, der dann Gott sei Dank von Rouen aufgelesen werden konnte, die auch auf dem Rückweg vom Spiel waren, aus Grenoble, aber ja, passiert. Passiert den Besten. Aber letzten Endes natürlich ein Spiel, das sie gewinnen mussten, das sie gewonnen haben. Man möchte meckern, aber eigentlich kann man insgesamt zufrieden sein. Als Außenstehender, auch wenn die Mannschaft sicherlich deutlich mehr von sich erwartet. Dax hat 23-6 gegen Blagnac gewonnen. In der Form und in der Höhe vertretbar. Auch wenn Blagnac, auswärts sind sie keine starke Mannschaft. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Mannschaft, die eigentlich heimstark ist, aber auch das stimmt ja die Saison nicht mehr. Oder hat jetzt zumindest seit Anfang des Jahres nicht mehr gestimmt. Aber auswärts waren sie schon die ganze Saison über relativ schwach. Von daher ist das ein absolut vertretbares Ergebnis. Nizza hat 38-18 gegen Soyons-Angoulême gewonnen. Soyons-Angoulême, die sich ja wirklich auf dem zweiten Tabellenplatz gut festgesetzt haben. Unter anderem, ja, wie gesagt, mit dem überraschenden und dem überraschend hohen Sieg gegen Massy letzte Woche. Jetzt also diese überraschend hohe Niederlage in Nizza. Viele Zeitungen haben das schon wieder getitelt. Nizza ist back. Nizza ist wieder. Hat Nizza seinen Favoritenstatus zurück? Ja, nein. Nein. Ist natürlich ein gutes Ergebnis, ohne Kurt Haupt nebenbei bemerkt. Aber es ist natürlich trotzdem im Gesamtsaisonverlauf zu wenig. Und man stellte sich jetzt nun mal vor, im Halbfinale müsste man dann schon auswärts oder im Viertelfinale müsste man schon auswärts bei einer anderen Top-Mannschaft ran. Dafür waren sie in dieser Saison noch nicht gerüstet, muss man sagen. Für Sion Angoulême natürlich trotzdem eine bittere Niederlage. Vielleicht hat man sich ein bisschen zu sicher gefühlt nach dem Sieg gegen Massy. Aber naja, enttäuschendes Ergebnis, so oder so. Albi hat 22-16 in Cognac gewonnen. Das ist insgesamt das erwartete Ergebnis, muss ich in aller Fairness sagen. Die Mannschaft um den Ex-Grenoble-Trainer Fabrice Landreau, ja, die Saison doch sehr, sehr mau. Albi auf der anderen Seite zwar mit durchwachsenen Leistungen, aber insgesamt ja kein schlechtes Team. Nur eben halt kein Top-Team, aber kein schlechtes Team. Und von daher ist es dann, ist natürlich ärgerlich für Cognac, weil man denkt, es ist ein Spiel, das sie gewinnen könnten. Aber gut, ne, im Konjunktiv ist das Leben schön. Aber naja, vielleicht müssen sie das Spiel auch nicht gewinnen. Aber es ist natürlich trotzdem sehr ärgerlich. Chambéry hat 10-13 gegen Valence Romans verloren. Die Valence ohne Tim Menzel wieder mit einem 3-Punkte-Sieg. Auch das Hinspiel haben sie ja schon mit 3 Punkten Vorsprung gewonnen. Knappe Duelle zwischen den beiden Lokalrivalen, aber mit dem besseren Ergebnis für Valence natürlich insgesamt und über beide Spiele. Chambéry, die ja diese Saison durchaus einen Aufstieg anvisiert haben, müssen vielleicht auch ein kleines bisschen umplanen. Wobei ich persönlich auch denken würde, dass der Verein eigentlich nicht für einen Aufstieg in die zweite Liga bereit ist. Ich meine, das Stadion hat nicht mal eine feste Tribüne. Das ist, man denkt, ist ja sehr schön da oben, ne, in den Alpen. Aber wie will man in einem Stadion ohne feste Tribüne in die zweite Liga aufsteigen? Von daher ist es vielleicht so ein kleines, eigentlich eine relativ positive Sache, dass sie es nicht tun für die Liga natürlich oder für die Pro Ligue, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der Lage wären, einen zweitligatauglichen Kader zusammenzustellen, wenn schon Vereine wie Narbonne nicht können, dann wie soll Chambéry das können? Und für Valence ist es natürlich ein sehr wichtiger Sieg, auch wenn sie vielleicht, ich meine, sie gehören definitiv zu den 3 Favoriten, aber ob das nur... Nee, alles gut. Das ist eine souveräne Leistung, ich möchte das nicht kleinreden. Chambéry ist eine gute Mannschaft. Da kann man auch mit diesem knappen Ergebnis sehr zufrieden sein. Dijon hat unentschieden gegen Tarbes gespielt. Die Mannschaft um Maxime Oldmann, der wieder auf der 15 gespielt hat. 27-27 ist es ausgegangen. Wichtige Punkte für Dijon, wenn auch vielleicht zu wenig. Aber so tief wie man im Abstiegskampf steckt, nimmt man, was man kriegen kann. Natürlich 2, vielleicht sogar 3 Punkte mehr wären besser gewesen. Aber das ist erstmal vollkommen akzeptabel. Aubenas hat wichtige Punkte geholt, auch im Abstiegskampf gegen Suresnes. 24-13 gegen die Überraschungsmannschaft der Saison. Oder eine der großen Überraschungen der Saison. Ein sehr souveräner und in der Höhe auch nicht unbedingt erwarteter Sieg. Aber so eng wie da unten alle beieinander sind, ist das eigentlich auch nicht überraschend. Nicht erwartet, aber überraschend ist es natürlich auch nicht. Und kommen wir dann noch zur Adlerwatch. Unterhalb der dritten Liga haben auch noch 3 deutsche Nationalspieler gespielt. Sani Dembélé durfte für Beauvais ran, hat gestartet und durchgespielt. Für Yerkar Gren durfte Mika Tjumenev ran. Wildes Spiel gegen La Seyne-sur-Mer, L'US Sennoise, mit 4 roten Karten einem etwas größeren Zwischenfall. Kurz nachdem er eingewechselt wurde, sogar Fans, Betreuer waren auf dem Platz und haben mitgemischt. Es ist insgesamt natürlich sehr unschön. Auf der anderen Seite ist es auch das, wofür La Seyne-sur-Mer bzw. der US Sennoise durchaus bekannt ist. Und das im unteren Bereich des französischen Rugbys nicht unbedingt so ungewohnt ist. Yerkar Gren, natürlich sehr souveräner Tabellenführer der Gruppe, müssen einer der Hauptfavoriten für den Aufstieg sein. Ich meine, mit Huguet, der letzte Saison noch in der National sehr gute Leistung für Narbonne gebracht hat, und dann einigen doch durchaus größeren Namen, Lucky Monroe, der unter anderem lange für Lyon gespielt hat, David Smith, französischer Meister mit Castro und Toulon, Loni Uhila, der unter anderem lange für Clermont gewonnen hat und mit ihm den Challenge Cup geholt hat, Lascha Mchelidze, hat auch Erstliga- und Zweitliga-Erfahrung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine, ich gucke nochmal nach, aber der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ach Quatsch, nee, dann verwechsel ich ihn, das tut mir leid, hat er nicht. Théo de France hat auch in Narbonne gespielt, in der dritten Liga. Da ist schon einiges an Qualität und Erfahrung dabei. Also werden definitiv aufgrund der bisherigen Ergebnisse durchaus Favoriten für den Aufstieg in die National. Und ein dritter deutscher Nationalspieler durfte auch in der National ran. Mathieu Ducot hat wie immer für Lannemezan durchgespielt. 24-6 haben sie in Anglais gewonnen. Achso, ich sollte vielleicht bei den anderen beiden Spielen auch die Ergebnisse mitliefern. Das könnte helfen. Yerkar Keren hat trotz allem gewonnen. Und zwar 22-6. Und Beauvais hat 23-12 gegen das Bassin d'Arcachon gewonnen. Die ja durchaus auch kein unambitionierter Verein sind und waren. Nicht zum Einsatz gekommen ist Elias Hasen Sarla. Dort nach wie vor ohne wirkliche oder ohne Spielbeteiligung nach fast einer Saison, beziehungsweise nach etwas mehr als einer halben Saison. Aber gut, es ist wie es ist. Kommen wir noch zu den Frauen. Die Amazonen von Grenoble haben sich überraschend 22-11 gegen Rennes durchgesetzt. Teil natürlich des großen Live-Wochenendes von Grenoble. Überraschendes Ergebnis auch in der Höhe. Gegen Rennes, die ja durchaus viel Qualität haben. Auch Caroline Drouin hat unter anderem gespielt, neben drei anderen Spielerinnen, die im Kader der Nationalmannschaft stehen. Aber Caroline Drouin natürlich auch zur Weltspielerin des Jahres nominiert. Also sehr gut auf einer Position besetzt, auf der viele andere Vereine nicht doll besetzt sind. Das ist bei den Frauen durchaus eine Problemposition. Wie bei vielen anderen kleineren Nationen, bei den Herren fehlt es da einfach auf Erfahrung auf dem höchsten Niveau in vielen Bereichen. Und da hat Caroline Drouin als unangefochtene Verbinderin der Nationalmannschaft natürlich einen sehr großen Vorteil. Besonders hat Rennes einen Vorteil, dass sie eine solche Spielerin haben, die eben die anderen Vereine in der Form als Verbinderin nicht haben. Lens hat sich überraschend 12-0 gegen Stade Français durchgesetzt. Der erste Sieg von Lens diese Saison haben wir doch sehr enttäuscht. Mit viel Euphorie in das Jahr in die Saison gestartet, nachdem man sich mit der Section Paloise, also mit dem Herren Top 14 Verein zusammengetan haben. Sehr enttäuschender Saisonverlauf bis jetzt. Wichtiger Sieg, wichtige Punkte. Ob das noch reicht, ist. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass es noch reicht, sagen wir es so rum. Ich denke, Lens durfte tief im Abstiegskampf vielleicht nicht das Nachsehen gegen Vereine wie. Na doch, es kommt drauf an, ob die Senior Nationalspielerinnen für Vereine wie Chili oder so abgestellt werden. Dann kann es mal schwierig werden. Dann wird es eng. Ja, muss man schauen. Gut. Ist noch ein bisschen hin. Format ist ja dann am Ende, sind ja 6 Teams in jedem Pool. Die ersten 3 qualifizieren sich für die Playoffs, die unteren beiden für die Playdowns und das mittlere Team hat Ferien. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Und das Topspiel in diesem Pool zwischen den amtierenden Meisterinnen vom ASM Romagna und dem Stade Toulousain. Übertragen auf France 3 Auvergne und Occitanie, also den Regionalsendern. 14-12 hat sich Toulouse letzten Endes durchgesetzt in der Auvergne. Ein deutlich knapperes, engeres Spiel als das Hinspiel, das Toulouse ja noch mit 40 Punkten Vorsprung gewonnen hat. Von daher deutliche Verbesserungen bei den amtierenden Meisterinnen. Aber gereicht hat es am Ende offensichtlich trotzdem nicht. Toulouse natürlich die Favoritinnen für den Titel, unter anderem, oder die Mitfavoritinnen für den Titel, bleibt abzuwarten, was draus wird. Aber es ist natürlich, wenn man beide Spiele gegen die amtierenden Meisterin gewinnt, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ein Wörtchen mitzureden werden da auch die 3 Top-Teams aus dem Pool B haben. Bordeaux, die sich 24-9 gegen Lille durchgesetzt haben, stellen ja in den Six Nations fast 10 Spielerinnen in 3 Nationen, unter anderem auch 6 französische Nationalspielerinnen. Das ist schon ein sehr guter Wert. Lille, ja, enttäuscht weiter, sagen wir es mal so rum. Kennt man deutlich besser, natürlich einige Topspielerinnen verloren. Unter anderem zum Beispiel auch Gabrielle Vernier, die ja zu Blagnac gewechselt ist. Die haben auch, haben auch sehr souverän gespielt, 21-8 gegen Montpellier gewonnen. Vor allem auf der physischen Seite des Spiels komplett dominiert. Montpellier mit der ersten Schwäche, die sie die Saison zeigen, haben bis jetzt alles souverän gewonnen. Auch das Hinspiel gegen Blagnac sehr souverän gewonnen. Weiß nicht, ob das jetzt einfach ein schlechter Tag war oder ob sie sind schon in Top-Besetzung angetreten. Aber ja, ich meine, man hat dann halt auch schon gesehen, Savine Diaye, die ja eigentlich sehr souverän, man war ja war eine lange Zeit auch Kapitän in der Nationalmannschaft, eigentlich immer sehr ruhig, die so ein bisschen die Nerven verloren hat. Caroline Bujard auf der 15, die auch bei der Nationalspielerin gesetzt war und auch als Weltspielerin des Jahres nominiert war. Und, das möchte ich nicht unterschlagen, Tunnelpatin eines U-Bahn-Tunnels bei Marseille ist. Die wichtigen Dinge. Die viele wichtige Kicks ein bisschen daneben gesetzt hat. Und vor allem waren sie in der ersten Halbzeit physisch einfach komplett unterlegen. Das ist, da hat Blagnac wirklich viel, viel mehr Kraft gehabt, sehr dominant gespielt und von daher geht dann am Ende dieser 21-8-Sieg absolut in Ordnung. Gut, diese Woche, Sonntag, geht es ja dann schon wieder mit den Six Nations los. Die Top Kataus hat trotzdem noch einen Spieltag, bevor es dann mit den Nachholspielen weitergeht. Bei mir geht es wie gewohnt weiter. Ich hoffe dann irgendwann ab nächster Woche auch mit etwas besserer Tonqualität. Ich entschuldige mich nochmal für die etwas Mauerqualität diese Woche. Ich hoffe, das wird in absehbarer Zeit besser. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr fandet es trotzdem halbwegs informativ. Und mal schauen. Mein Equipment ist gekommen. Vielleicht fange ich demnächst dann auch an, vielleicht 1-2 kurze Streams zu machen. Auf welcher Plattform dann auch immer, aber darüber informiere ich dann noch rechtzeitig, falls ihr darauf überhaupt Lust habt. Aber das wird dann sicherlich auch jetzt im Februar, vielleicht auch spätestens März kommen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei den Six Nations. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Tschüss.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.